DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Kampf gegen Geldwäsche, was genau hinter den Plänen der EU-Kommission steckt und Eklat um Eisboykott, warum die Pläne von Ben und Jerry's Politiker in Israel auf die Barrikaden treibt. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Geht es nach der EU-Kommission, sind in Zukunft nur noch Bargeldzahlungen bis zu 10.000 Euro möglich. Das ist einer der Eckpfeiler der Brüsseler Pläne zur Eindämmung von Geldwäschegeschäften. Außerdem sollen Kryptowährungen stärker kontrolliert und eine neue Überwachungsbehörde geschaffen werden. Nicht alle EU-Staaten sind begeistert. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Der Kampf gegen Geldwäsche in Europa könnte besser laufen. Das beklagen zum Beispiel der EU-Rechnungshof und der Bundesrechnungshof. Allein in Deutschland gelangen schätzungsweise jährlich über 100 Milliarden Euro aus Drogendeals, Menschenhandel oder Waffengeschäften in den regulären Wirtschafts- und Finanzkreislauf. Die EU-Kommission will das ändern. Die Verbrechen hinter der Geldwäsche sind entsetzlich, sagt die zuständige Kommissarin Merit McGuinness. Geldwäsche zu bekämpfen bedeutet, Kriminelle direkt zu treffen.
The crimes behind the dirty money are appalling. And therefore, I think in tackling money laundering, we tackle crime at its very heart.
Die EU-Kommission will durch ein einheitliches Regelwerk Ermittler schlagkräftiger machen. Nationale Bankkontenregister sollen verknüpft werden. So bekommen Aufsichtsbehörden schnelleren Zugang zu Informationen über Konten und Schließfächer. Kryptowährungen werden immer beliebter, auch bei Kriminellen. Die Kommission will die Geldwäschebestimmungen auf diesen Bereich ausdehnen. Um Geldwäsche oder Terrorfinanzierung zu verhindern, sollen Transfers von Kryptowerten wie Bitcoin nachverfolgt werden können, wie bei herkömmlichen Geldtransfers, sagt der stellvertretende Kommissionschef Valdis Dombrovskis.
All transfers of crypto assets must be accompanied by details of sender and beneficiary.
Nach dem Willen der Kommission soll eine neue Anti-Geldwäsche-Agentur die EU-weiten Anstrengungen koordinieren und die nationalen Aufsichtsbehörden unterstützen und beaufsichtigen.
It will strengthen
Sie wird die Überwachung der Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung in den EU-Staaten verstärken. Die Agentur wird nationale Behörden nicht ersetzen, aber koordinieren, damit EU-Gesetze konsequent durchgesetzt werden. Die Agentur mit rund 250 Beschäftigten soll in 2 Jahren die Arbeit aufnehmen. Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt wird die EU Listen führen, auf der Länder entsprechend möglicher Geldwäscherisiken aufgeführt sind. Außerdem schlägt die Kommission vor, Bargeldtransaktionen nur bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro zu erlauben. Geschäfte darüber müssten bargeldlos abgewickelt werden. Nach Angaben von Kommissarin McGuinness haben einige EU-Staaten schon Obergrenzen für Bargeldtransfers eingeführt. Ich hoffe, die Bürger verstehen die Gründe hinter unseren Bedenken, denn große Mengen Bargeld können ins System gebracht werden, wenn es keine Kontrollen ab bestimmten Grenzen gibt. Unser Vorschlag ist 10.000 Euro. In Deutschland und Österreich ist der Vorschlag umstritten. Auch der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber warnte, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass es die Kommission eigentlich aufs Bargeld abgesehen habe. Ansonsten nennt Ferber die Vorschläge längst überfällig. Der Sozialdemokrat Joachim Schuster hält die Einrichtung einer EU-Aufsichtsbehörde und die Begrenzung von Bargeldzahlungen für sinnvoll. Der Grüne Sven Giegold spricht von einer schlagkräftigen Ansage an die organisierte Finanzkriminalität. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erklärt dagegen, eine Obergrenze für Bargeld öffne einem Bargeldverbot die Tür.
Seit den Reformen unter Deng Xiaoping vor mehr als 40 Jahren ist China zu einer der führenden Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen. Die von der Kommunistischen Partei gelenkte Wirtschaft hat außerdem vielen Millionen Chinesen Wohlstand gebracht. Ein landesweites Sozialsystem gibt es aber bis heute nicht und die soziale Ungleichheit ist größer denn je. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Einen passenden Namen zu finden für das Wirtschaftssystem der Volksrepublik ist gar nicht so einfach. Selbst für Ökonomen, die sich hauptberuflich und täglich mit China auseinandersetzen.
Ein richtiger Begriff fehlt uns. Deswegen sagen wir Staatskapitalismus oder Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen oder leninistischer Kapitalismus. Man kann sich zahlreiche verschiedene Begriffe ausdenken.
Es als Staatskapitalismus zu bezeichnen, passt zunächst mal ganz gut, weil der Staat alles dominiert. Oder auch Parteikapitalismus, weil wiederum die kommunistische Partei den Staat dominiert.
Alicia Garcia Herrero und Michael Pattis. Sie ist die Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis für den Asien-Pazifik-Raum mit Sitz in Hongkong. Er ist Finanzprofessor an der Beida-Universität in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Einig sind sich beide in einem Punkt. Mit der deutschen sozialen Marktwirtschaft hat das chinesische System absolut nichts zu tun.
It is actually not comparable, in my opinion.
Alicia Garcia Herrero.
The German social capitalism puts the center of the attention.
Die soziale Marktwirtschaft stellt die Belange der Arbeiter und Angestellten in den Mittelpunkt. In China hingegen haben Angestellte fast keine Rechte. Sie dürfen nicht mal Gewerkschaften gründen. Die Kommunistische Partei sorgt für starkes Wirtschaftswachstum, indem sie den Angestellten und Arbeitern die Rechte vorenthält, die diese etwa in Deutschland haben. Das ist also eine Art faustischer Teufelspakt.
Bis in die 1970er Jahre hinein lebten in China hunderte Millionen Menschen in bitterer Armut. Allein in den Anfangsjahren der Volksrepublik kostete die katastrophale Wirtschaftspolitik der kommunistischen Führung zwischen 14 und 55 Millionen Menschen das Leben. Erst nach dem Tod von Staatsgründer Mao Zedong Ende der 1970er Jahre sorgten wirtschaftspolitische Reformen für ein Anspringen der Konjunktur in China. Vor allem sorgten massive staatliche Investitionen in moderne Infrastruktur für Wachstum, also etwa in Straßen, Brücken, Schnellzuglinien, Kraftwerke, Messezentren und Wohnanlagen. Doch davon gibt es inzwischen landesweit mehr als genug.
Inzwischen findet Chinas Führung kaum noch Bereiche, in die es produktiv investieren kann. Stattdessen baut sie weiter oft unnütze Infrastruktur und riesige Wohnanlagen. Ein Viertel der Wohnungen in China steht leer. Die Staatsführung baut trotzdem weiter.
Von unproduktiven Investitionen spricht Finanzprofessor Michael Pattis. Ein modernes und leistungsfähiges Sozialsystem hingegen hat die Volksrepublik China nach wie vor nicht. Hier fehlt es an Investitionen und an politischen Reformen. Denn immer noch hält die Volksrepublik an ihrem veralteten dezentralen Sozialsystem fest. Menschen aus den großen Städten werden gegenüber den Bewohnern ländlicher Gegenden stark bevorzugt. Wer etwa aus einer Kleinstadt nach Shanghai zieht, kann dort weder einfach so seine Kinder in eine normale Schule schicken, noch einfach zum Arzt gehen. Volkswirtin Alicia Garcia Herrero.
China's welfare system is not only smaller.
Chinas Fürsorgesystem ist nicht nur kleiner als das bei uns in Europa, sondern auch ungerechter. Das ist bemerkenswert für ein sozialistisches System wie in China. Es kommt hier immer darauf an, wo man geboren ist, wo man arbeitet und ob man es schafft, in einer Stadt, in die man zieht, ein offizielles Wohnsitzdokument zu bekommen. Wenn nicht, dann hat man quasi keinen Zugang zum Sozialsystem.
China ist als Volkswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten zwar reicher geworden, die soziale Ungleichheit hat allerdings deutlich zugenommen. Der sogenannte Gini-Index, der die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich anzeigt, hat sich in der Volksrepublik seit Ende der 1970er Jahre etwa verdoppelt. Das zeigen Zahlen der Vereinten Nationen. In den USA ist der Wert im selben Zeitraum etwa gleich geblieben. In Deutschland hat die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich laut Gini-Index seitdem statistisch gesehen etwas abgenommen.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Ist es wirklich nur die Faszination des Weltraums oder der Wettstreit mit anderen Superreichen wie Elon Musk oder Richard Branson, die Jeff Bezos antreibt? Oder will der Amazon-Gründer tatsächlich mit kommerziellen Flügen ins Weltall Geld verdienen? Analysten der Schweizer Großbank UBS rechnen jedenfalls damit, dass sich bis 2030 ein Markt von jährlich 3 Milliarden US-Dollar entwickelt. Vielleicht hat Bezos ja deshalb seinen Weltraumflug am Dienstag so aufwendig in Szene gesetzt.
Welcome back to Earth, first step. Congratulations to all of you.
Willkommen zurück auf der Erde und herzlichen Glückwunsch. Knapp 11 Minuten hat der Flug gedauert, 4 davon in der Schwerelosigkeit in rund 100 Kilometern Höhe. Die 4 frischgebackenen Astronauten genießen diese Minuten, schweben in der Kapsel, werfen sich Tischtennisbälle zu, sind einen Augenblick wie Kinder.
The zero G piece, it felt so normal. It felt so like almost like we were
Das fühlte sich so normal an, fast als sollten wir Menschen in dieser Umgebung sein, sagt Jeff Bezos über die Erfahrung Schwerelosigkeit. Alles lief wie im Bilderbuch. Die Rakete New Shepard hatte die Kapsel mit den 4 Passagieren am frühen Morgen an den Rand des Weltalls gebracht, bevor sie an Fallschirm sehr sanft auf die Erde zurückschwebte. An Bord Bezos Bruder Mark, der 18-jährige holländische Student Oliver Damon, der einen Platz ersteigert hatte und nun der jüngste Astronaut ist. Und schließlich Luftfahrtlegende Wally Funk, die mit 82 der älteste Mensch ist, der je im All war.
We had a great time. It was wonderful. I want to go again fast.
Wir hatten zusammen eine tolle Zeit und ich will so schnell wie möglich wieder los, sagt sie, die 1961 zur Astronautin ausgebildet wurde, aber nie fliegen durfte. Sie war dabei, als mit Al Shepard, der erste Amerikaner, den Weltraum erreichte, auf einem ähnlichen Flug wie dem jetzt. Die Rakete New Shepard ist nach ihm benannt.
That the architecture and the technology we have chosen is complete overkill for a suborbital tourism mission.
Was wir hier gemacht haben, ist viel zu viel für einen kleinen Touristenausflug, beantwortet Jeff Bezos Fragen nach seinen Plänen. Ein Antrieb mit flüssigem Wasserstoff zum Beispiel sei völlig übertrieben. Aber es ging um die Zukunft, jetzt Erfahrungen zu sammeln für die nächste Rakete mit dem Namen New Glenn. Benannt nach John Glenn, dem ersten Amerikaner in der Umlaufbahn.
What you see behind me is basically the second stage of New Glenn.
Was Sie hier hinter mir sehen, ist praktisch die zweite Stufe von New Glenn. Jedes Mal, wenn wir Touristen fliegen, üben wir, die zweite Stufe von New Glenn zu fliegen. Für Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin ist dies der Anfang einer, mit dem man auch gute Geschäfte machen kann. Für fast 100 Millionen Dollar habe er schon Tickets verkauft, sagt Bezos. Wie viel eines kostet, sagt er nicht. Aber längst arbeitet er an einer Mondlandefähre und Raketen, die tief ins All fliegen können. Den Auftrag der NASA allerdings für die nächste Landung auf dem Mond hat ihm Konkurrent Elon Musk mit SpaceX weggeschnappt.
Arthur Landwehr war das aus Washington. Der Eiscreme-Hersteller Ben & Jerry's ist bekannt dafür, sich für Umweltschutz und Menschenrechte einzusetzen. Jetzt geht der US-Konzern aber noch einen Schritt weiter. Ben & Jerry's will in Zukunft kein Eis mehr in jüdischen Siedlungen auf der Westbank verkaufen. Dort, wo fast 500.000 Menschen lebt, Israels Regierung schäumt. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
10 Liter Eiscreme pro Jahr konsumieren Israelis laut einer Studie. In vielen Kühlregalen in Supermärkten stehen dabei auch die bunten Verpackungen des US-Konzerns Ben & Jerry's. Auch in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Doch ab Ende 2022 soll damit Schluss sein. Frieden, Liebe und Eiscreme lautet das Motto des Unternehmens aus dem US-Bundesstaat Vermont. Ben & Jerry's schreibt, es sei unvereinbar mit den Werten des Unternehmens, Produkte in den besetzten palästinensischen Gebieten zu verkaufen. Viele Mitglieder der israelischen Regierung sind empört, zum Beispiel die Wirtschaftsministerin Orna Barbivai. In einem Handyvideo schreitet die Ministerin zur Kühltruhe, nimmt eine Packung Ben & Jerry's heraus und schmeißt sie in den Mülleimer. Nach einem langen Arbeitstag in der Regierung komme ich nach Hause. Wisst ihr was? Euer Eis kann uns nicht vorschreiben, wie Entscheidungsprozesse im Land ablaufen. Danke, aber hier ist Schluss. Die US-Firma Ben & Jerry's produziert in Israel gar nicht selbst, sondern arbeitet hier mit einem israelischen Unternehmen zusammen. Dieses Unternehmen protestiert scharf gegen die Ansage aus den USA. Man werde weiterhin in ganz Israel die Eiscreme verkaufen, heißt es vom israelischen Ableger. Mit ganz Israel sind sowohl Israel als auch Siedlungen im besetzten Westjordanland gemeint. Rein rechtlich behandelt aber auch Israel die Siedlungen nicht vollständig als Teil des Staates. Auch Ben & Jerry's differenziert nun zwischen Israel und dem Westjordanland, will in Israel weiter aktiv sein und nur Siedlungen meiden. Außenminister Yair Lapid ist dennoch empört. Die Entscheidung von Ben & Jerry's ist eine beschämende Kapitulation gegenüber dem Antisemitismus und der Boykottbewegung BDS. Wir werden nicht schweigen. Über 30 Staaten in den USA haben Gesetze gegen die Boykottbewegung BDS verabschiedet. Ich werde jeden einzelnen Staat auffordern, diese Gesetze gegen Ben & Jerry's anzuwenden. Wenn diese Firma den Staat Israel so behandelt, wird eine Reaktion nicht ausbleiben. Vor 2,5 Jahren hatte die Online-Plattform Airbnb angekündigt, Inserate in israelischen Siedlungen aus dem Programm zu nehmen. Auch damals protestierte die israelische Regierung scharf und drohte indirekt mit Gegenmaßnahmen über Anti-Boykott-Gesetze in US-Bundesstaaten. Airbnb setzte seine Pläne anschließend nicht um. Mehr Entschlossenheit von Unternehmen wünscht sich die besatzungskritische israelische Organisation Peace Now. Deren Sprecherin Dana Mills begrüßt die Entscheidung von Ben & Jerry's. Diese Entscheidung stellt klar, dass die Welt zwischen Israel und den besetzten Gebieten unterscheidet, auch wenn die israelische Rechte versucht, die sogenannte grüne Linie zwischen den Gebieten auszuradieren. Internationale Konzerne bevorzugen es, mit Israel Handel zu betreiben. Sie wollen aber keine Unterstützung leisten für die Herrschaft über Millionen Palästinenser und den Ausbau von Siedlungen. Ein Unternehmen, das bislang für Sorten wie Chocolate Fudge oder Peanut Butter bekannt war, beschäftigt nun höchste Regierungskreise. Auch Israels Premier Naftali Bennett warnte die Eiscreme-Firma vor ernsten Konsequenzen.
Und mit dem Bericht von Benjamin Hammer aus Tel Aviv geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.